Fragen, die mit diesem Tod verbunden sind. Warum musste das so grausam sein? Warum diese schreckliche Todesart? Was unterscheidet Jesus von anderen Hinrichtungsopfern, die es zu dieser Zeit gab? Viele wurden gekreuzigt damals. Hätte der Tod von Jesus nicht auch verhindert werden können? Und schließlich die Frage, was hat das Ganze überhaupt mit mir zu tun? Jesus selbst hat gesagt, dass es so kommen musste, dass es geschehen musste. Das lesen wir etwa im Evangelium nach Markus, Kapitel 8, die Verse 31 bis 38. Markus Evangelium, Kapitel 8, 31 bis 38. Danach begann Jesus, den Jüngern klarzumachen, was Gott mit ihm vorhatte, dass der Menschensohn vieles erleiden und von den Ratsältesten, den führenden Priestern und den Gesetzeslehrern verworfen werden müsse, dass er getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen müsse. Jesus sagte ihnen das ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite, fuhr ihn an und wollte ihm das ausreden. Aber Jesus wandte sich um, sah die anderen Jünger und wies Petrus scharf zurecht. Geh weg, sagte er, hinter mich an deinen Platz, du Satan. Deine Gedanken stammen nicht von Gott, sie sind typisch menschlich. Dann rief Jesus die ganze Menschenmenge hinzu und sagte, wer mir folgen will, der muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben wegen mir und wegen der guten Nachricht verliert, der wird es retten. Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein Leben verliert? Womit will er es dann zurückkaufen? Die Menschen dieser schuldbeladenen Generation wollen von Gott nichts wissen. Wenn jemand nicht den Mut hat, sich vor ihnen zu mir und meiner Botschaft zu bekennen, dann wird auch der Menschensohn keinen Mut haben, sich zu ihm zu bekennen, wenn er in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln kommt. Manche Leute sagen durchaus, ich brauche diesen Jesus nicht. Ich brauche das alles nicht, was du mir hier verkündigst. Sie sind gut drauf und gesund und leben in guten Beziehungen, sind erfolgreich, sind fröhlich. Vielleicht gewinnen sie die ganze Welt. Und Jesus sagt, doch es muss sein. Es muss sein und es muss auch für dich sein. Der Hintergrund, vor dem er das eben sagt, ist etwas, was heute kaum mehr thematisiert wird. Es ist die größte Not der Menschheit und es ist das, was die Bibel an vielen, vielen Stellen mit dem Wort Sünde bezeichnet. Jesus ist gekommen, heißt es im Matthäusevangelium ganz am Anfang direkt. Er ist gekommen, um das Volk zu erlösen von ihren Sünden. Das ist die Not von der geredet wird, um die Not, um die es geht. Darum sagt Jesus, muss es so sein. Nun, jeder von uns tut Dinge, von denen wir wissen, dass sie nicht in Ordnung sind. Jeder von uns bleibt hinter den Maßstäben Gottes zurück. Es kommen Dinge aus uns oder sie stecken in uns, von denen wir spüren, das ist nicht in Ordnung. Und hinter den Maßstäben Gottes, die er setzt, bleibt jeder von uns zurück. Und zwar erst recht dann, wenn wir bedenken, dass es aus Gottes Sicht nicht alleine nur darum geht, was wir tun, sondern aus Gottes Sicht auch das, was wir versäumen. Das, was wir nicht tun, was aber sein Wille ist. Und hier heißt es, dass jeder Mensch davon betroffen ist. Im Römerbrief, Kapitel 3, sie sind alle Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Kein Mensch ist so, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Alle bleiben hinter seinem Maßstab, hinter dem, was er will, zurück. Und der Kern dieser Sünde ist ein Aufstand gegen Gott. Es ist eine Rebellion gegen ihn. Es ist der Wunsch, selber Herr des Lebens zu sein, selber zu bestimmen und zu sagen, wo es lang geht. Und hier nennt uns die Bibel vier Folgen, die diese Sünde für den Menschen hat. Und die möchte ich kurz darstellen. Das Erste, was die Sünde mit dem Menschen macht, ist die Verdorbenheit. Markus 7, Vers 20 bis 22. Jesus sagt, als er gefragt wird, welche Speisen denn man essen darf und nicht essen darf, da sagt er, was der Mensch isst, was er in sich hinein isst, das verunreinigt ihn nicht, sondern das, was aus dem Menschen herauskommt. Denn aus dem Herzen der Menschen kommen böse Dinge. Markus 7, 20 bis 22. Das, was aus dem Menschen selbst herauskommt, das macht ihn unrein. Denn aus ihm selbst, aus seinem Herzen, kommen die bösen Gedanken. Mit ihnen Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Niedertracht, Betrug, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit, Unvernunft. Das alles kommt aus dem Inneren des Menschen und macht ihn unrein. Natürlich ist der Mensch nicht immer nur so. Aber eben diese Dinge stecken in unserem, in meinem, in deinem Herzen drin. Und das, was die Sünde mit dem Menschen macht, ist Verdorbenheit. Vermutlich jeder kennt dies, wenn du Lebensmittel im Kühlschrank hast, die verdorben sind. Manchmal sieht man es ihnen von außen schon an, dass sie ungenießbar geworden sind, aber nicht immer. Manchmal stellst du es erst dann fest, wenn du reingebissen hast oder einen Schluck von der Milch getrunken hast und stellst fest, die ist verdorben. Die ist nicht mehr so, wie sie sein sollte und sie ist ungenießbar. Manchmal kannst du das den Menschen ansehen, dass sie verdorben sind. Manchmal sieht man Augen voller Gier oder voller Habsucht. Es gibt auch Augen voller Zorn. Manchmal kannst du das den Menschen richtig anschauen. Eine Verdorbenheit. Aber nicht immer kannst du es sehen von außen. Und doch ist jeder, heißt es hier, infiziert. Und da stecken diese Dinge drin, sodass es von Zeit zu Zeit herauskommt, wozu unser Herz alles fähig ist. Also das Erste, diese Verdorbenheit. Das Zweite, was die Sünde mit dem Menschen macht, ist die Sklaverei. Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 34, wer die Sünde tut, der ist ein Sklave der Sünde. Jeder von uns hält sich für einen freien Menschen. Jeder von uns würde sagen, ich bin niemandes Untertan. Ich bestimme selber, was ich tue und was ich nicht tue. Jesus ist ganz anderer Meinung. Er sagt, wenn du Böses tust, auch obwohl du es nicht willst, dann weißt du, du bist Sklave. Du bist einer Macht unterworfen, die etwas mit dir macht, ob du es willst oder nicht. Paulus, der sehr bemüht war, als Pharisäer ein geheiligtes Leben zu führen, ist fast daran verzweifelt, fast daran zusammengebrochen. Denn je mehr du dich bemühst, zu sagen, so will ich leben, umso mehr erlebst du dein Scheitern und stellst immer wieder fest, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Ein Kontrollverlust, Sklaverei. Das Dritte, was die Sünde mit dem Menschen macht, das sind die hohen Kosten. Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod, heißt es hier. Jeder von uns hat ein Empfinden für Gerechtigkeit. Jeder von uns würde aufschreien, wenn wir Menschen sehen, die Furchtbares getan haben. Wir haben ein Empfinden dafür, dass dies gesühnt werden muss, dass dies bezahlt werden muss. Wir sagen, Mensch, der darf nicht zu einfach davonkommen. Der Lohn der Sünde, heißt es, den jeder Mensch zu bezahlen hat oder der auf uns wartet und auf uns zukommt, ist der Tod. Und das vierte und letzte, Jesaja 59, die Verse 1 bis 2, die vierte Folge der Sünde, es ist die Taubheit. Jesaja 59, da sagt Gott durch den Propheten, Gott sagt nicht, ich bin taub. Nicht ich bin der, der euch nicht hören würde, sondern ihr seid es. Es ist eure Sünde, die euch von mir trennt. Es ist eure Not, nicht meine. Taubheit. Seit meiner Bandscheibenoperation ist vieles, vieles sehr, sehr gut geworden. Eins ist geblieben, das ist etwas Taubheit im linken Bein. Vermutlich jetzt so ist so ein Stadium erreicht, wo man denkt, okay, das wird sich auch nicht mehr groß ändern. Am Anfang war das sehr, sehr stark und es war seltsam. Das heißt, wenn da so Wasser drüber lief, zu spüren, dass ich nichts spüre. Also, dass sich da kaum etwas tut. Taubheit. Die Sünde, sagt die Bibel, ist etwas, was unsere Herz taub macht für die Gegenwart Gottes. Du spürst ihn nicht mehr so, bist ihm nicht mehr so nah. Es trennt dich. Du empfindest es schwierig, seine Nähe zu erfahren. Es kommt etwas dazwischen. Das ist das Vierte. Es trennt uns vom Leben. Es trennt dich von der Liebe. Es trennt dich vom Licht. Es trennt dich von Gottes Gegenwart. So groß ist diese Not, dass etwas geschehen sollte, um uns daraus zu bringen. Wenn Christus, sagt die Bibel, wenn Christus nicht gestorben wäre, hätten wir keine Lösung für die Sünde, keine Befreiung. Denn er hat dies stellvertretend für alle Menschen getan. Es gibt Leute, die sagen, ich brauche niemanden, der etwas für mich tut. Ich brauche niemanden, der für mich eintritt. Ich kann die Dinge selbst erledigen und selbst tun. Und es mag sein, dass du vieles wirklich gut kannst, dass du in vielen Dingen keine Hilfe brauchst von anderen. Aber was diese Not angeht, die Sünde betreffend, sagt uns hier Gottes Wort ganz klar, da brauchst du jemanden, der es für dich tut. Und das kann nur einer sein, den Gott selbst schickt. Das kann nur einer sein, der selber ohne Sünde ist. Und das ist Christus. Vielleicht noch wie irgendwo was stumm geschaltet. Vielleicht noch, welche Bilder gebraucht die Bibel, um uns dieses Geheimnis nahezubringen, was am Kreuz auf Golgatha geschehen ist. Ich möchte dazu noch einen Text, einige Verse lesen, und zwar aus dem Römerbrief im Kapitel 3. Ab Vers 21. Nun ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine rettende Treue, offenbar geworden. Er hat einen Weg zum Leben eröffnet, der nicht über das Gesetz führt und doch in Übereinstimmung steht mit dem, was das Gesetz bezeugt. Und dieser Weg besteht im Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Alle erfahren Gottes rettende Treue, die in diesem Glauben stehen. Es gibt hier keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn, also Christus, hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt, und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Damit hat Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt, nachdem er früher die Verfehlungen der Menschen ungestraft hingehen ließ in der Zeit seiner Geduld. Jetzt, in unserer Zeit, da erweist Gott seine Gerechtigkeit als Treue zu sich selbst und zu seinen Menschen. Er verschafft seinem Rechtsanspruch Geltung und schafft selber die von den Menschen schuldig gebliebene Gerechtigkeit, und das für alle, die einzig und allein auf das vertrauen, was er durch Jesus getan hat. Da stecken gleich mehrere Bilder drin, die veranschaulichen sollen, was hier geschehen ist am Kreuz auf Golgatha. Das erste Bild, das Paulus gebraucht, ist der Gerichtssaal. Da ist ein Richter, der ein gerechtes Urteil sprechen muss. Ein Richter, der nicht sagen kann, lass gut sein, war nicht so schlimm, sondern der wirklich für Gerechtigkeit sorgt. Und viele von euch kennen vielleicht dieses Beispiel, mit dem man sehr anschaulich erläutern kann, wie dieses Bild hier gebraucht ist. Da war sie erzählt von zwei Schulfreunden, die sich seit klein her kennen und die verschiedene Wege gehen. Der eine studiert Jura und wird Richter. Der andere kommt auf die schiefe Bahn. Und nach vielen, vielen Jahren begegnen sich die beiden eben wieder im Gerichtssaal. Der eine als Richter, der andere als Angeklagter. Was kann der Richter machen? Er kann seinen Freund nicht freilassen, ihn ohne Konsequenzen, ohne Strafe durchgehen lassen. Er kann nicht sagen, weil du mein Freund bist, geschieht nichts. Nun, er verhängt eine hohe Geldstrafe. Spricht ihn schuldig, verhängt eine hohe Geldstrafe. Dann, nachdem er seine Robe ausgezogen hat, geht er zu dem Freund, stellt einen Scheck aus über genau diesen Betrag. Das Bild des Gerichtssaals, es soll uns verdeutlichen, dass Gott sich selbst immer treu bleiben wird. Er wäre nicht Gott, wenn er sich beschmutzen würde mit menschlicher Schuld. Er wäre nicht gerecht, wenn er nicht Sühne schaffen würde für alles, was an Unrecht in dieser Welt geschieht. Er ist Gott, er ist Licht, er ist heilig und er spricht ein Urteil. Aber er trägt dieses Urteil selbst. Er bezahlt es selbst. Das zweite Bild, das hier gebraucht wird, ist das Bild des Sklavenmarktes, der Sklaverei. Es war damals so, dass wenn du sehr, sehr hoch verschuldet warst und nichts mehr hattest, was du einlösen konntest, dann musstest du dich selbst verkaufen. Dann musstest du dich selbst zur Verfügung stellen und dich selber zum Sklaven machen. Mit deinem Leben. Und dann wurdest du auf dem Sklavenmarkt verkauft. Und das ist das zweite Bild, das hier gebraucht wird, dass Christus zu diesen Sklaven geht, dass er zu uns kommt, dass er zu dir kommt und sagt, was kostest du? Wie viel muss ich zahlen für dich? Und ein Preis wird genannt und Christus sagt, ich zahle, ich bezahle das, damit du frei wirst. Er hat, sagt das Neue Testament, bezahlt. Bezahlt für uns, damit wir aus der Sklaverei kommen. Das dritte Bild, auch kaum vertraut für uns heute, das ist das Bild des Tempels, das hier gebraucht wird. Nämlich des alttestamentlichen Opferkultes, so wie es damals gelebt wurde. Damals wurden Tieropfer gebracht, die Gott bestimmt hatte, dass sie gebracht werden sollten zur Vergebung der Sünden. Und wer ein solches Tier geopfert hat, der hat vorher diesem Tier die Hände aufgelegt und sich damit identifiziert. Und der geopfert hat, der sollte wissen, das, was mit diesem Tier passiert, das geschieht jetzt stellvertretend für mich. Und dann wurde Blut vergossen und Tiere wurden geopfert. Auch ein Bild, das verdeutlichen soll, der Hebräerbrief sagt, dass Christus ein für allemal dieses Opfer bezahlt hat für uns. Und zwar so, dass es nicht wiederholt werden muss, immer neu, sondern dass dies ein für allemal geschehen ist. Und das vierte und letzte Bild, das hier gebraucht wird, es ist das Bild der Versöhnung. Der Versöhnung mit Gott. Dass die Feindschaft, die da war, zwischen uns und ihm, dass sie beseitigt wird. Und es gibt, sagt der Römerbrief, nichts mehr, was zwischen uns stehen muss. Nichts. Da ist Versöhnung möglich. Vier Bilder, die dieses Geheimnis von Golgatha etwas aufschließen sollen. Das alles ist keine neue Botschaft für, ich denke, 100% von uns, nicht nur 99. Das Entscheidende an dieser Botschaft ist, ob du für dich sagen kannst, das nehme ich in Anspruch. Das ist auch für mich geschehen. Das Entscheidende ist, wie du deine Lage vor Gott einschätzt. Ob du im Vertrauen auf Christus sagst, ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin nicht so, wie Gott sich das gedacht hat. Ich suche Erlösung. Ich suche Befreiung. Ich suche Versöhnung mit Gott. Ich möchte nicht taub sein in meinem Herzen. Ich möchte Gemeinschaft leben mit Gott. Und weil ich das nicht alleine schaffe, weil ich das nicht tun kann, in meinem Zustand mich nicht erlösen kann, darum lasse ich mich erlösen. Ich lasse mich befreien. Ich lasse mich versöhnen und ich lasse mir vergeben. Dies anzunehmen im Vertrauen. So heißt es hier im Römerbrief, es gilt für alle Menschen. Aber wirksam wird es für die, die dies im Vertrauen annehmen. Und das können wir heute Morgen umsetzen und tun, indem wir uns einladen lassen zum Abendmahl. Christus möchte uns vergegenwärtigen, für dich ist es geschehen, für dich bin ich gestorben und auferstanden. Und wer dies annimmt, der bekennt damit auch, das ist mein Leben, das ist meine Hoffnung. Davon lebe ich, daran glaube ich, daran hänge ich mich. Herr, vergib mir meine Schuld. Lass mich mit dir leben, nimm alles weg, was uns trennt. Ich komme zu dir. Ich bin nicht so, wie du das gedacht hast. Herr, du siehst mein Innerstes, du kennst alle Dinge. Ich bitte dich um Reinheit, um Vergebung. Du sollst mich gerecht sprechen. Und dann geschieht dieses Wunder, dass Gott uns in Christus anschaut und dass er sagen kann, so bist du mir recht. So spreche ich dich gerecht. Dinge, die nur der Geist Gottes einem Menschen übersetzen kann, das sind Versuche, dies zu erklären, zu erläutern. Aber das Wunder geschieht immer und immer wieder, dass Menschen dastehen und genau erkennen und wissen, da bin ich gemeint. Für mich ist das geschehen. Und dass das der Geist Gottes bei uns bewirkt und noch bei vielen, vielen Menschen, die das noch nicht in Anspruch genommen haben. Darum sind wir auch miteinander hier, auch als Gemeinde unterwegs, um das zu verkündigen. Christus für uns gestorben und auferstanden. Und er lädt uns ein, das Mahl mit ihm zu feiern. Amen.